HR2 Kultur. Der Tag.
Mit Doris Renk. Schönen guten Tag.
Ich will die A49 haben, weil das hier seit 40 Jahren gefordert wird. Und man muss aber in der Lage sein, hier Recht zu akzeptieren. Die Leute wollen die A49.
Jetzt haben wir aber Themen wie Klimawandel und Biodiversität und das wird einfach nicht nochmal aufgegriffen. Und das macht mich echt wütend.
Wer soll denn noch alles zustimmen? Der Deutsche Bundestag hat zugestimmt, der Hessische Landtag hat zugestimmt. Die betroffenen Kommunen haben zugestimmt.
Diese verkehrs- und umweltpolitische Geisterfahrt, die muss doch endlich beendet werden.
Sie unterstützen und solidarisieren sich mit extremistischen Kräften, denen zur Durchsetzung ihrer Minderheitsmeinung alle Mittel recht sind.
Auf der A5 Kassel-Frankfurt ein Polizeieinsatz, weil Aktivisten hier versuchen, sich von einer Autobahnbrücke abzuseilen und Banner aufzuhängen.
Das Schlimme ist, dass das die meisten noch nicht mal hier aus der Region sind, dass die Gott weiß woher kommen.
Ich könnte heulen, ich könnte kotzen.
Ein ganzes Ökosystem wird sterben.
Man muss es akzeptieren, weil ein Minister kann und darf sich nicht aussuchen, welches Gesetz er umsetzt.
Hören Sie bitte als Grüne mit der Lamoyanz auf, dass Ihnen das alles schrecklich leid tut und Sie könnten nichts machen.
Naturschutzgebiete abzuholzen, Wasserschutzgebiete zu zerstören und dort eine Autobahn durchzubauen, das passt definitiv nicht ins Konzept der Bundesregierung zum Klimaschutz.
Ich finde es erschreckend, dass die Menschen wie die Polizei bedroht, bespuckt und dass überhaupt diese Kosten überhaupt entstehen, weil andere nicht einsehen, dass es rum ist.
Schon lange protestieren Klimaaktivisten und Umweltschützer im Dannenröder Forst gegen die Abholzung des intakten Waldes zugunsten einer Autobahntrasse. Auch der benachbarte Herrenwald und der Maulbacher Forst sollen weichen. Proteste und Besetzung des Waldes verliefen zumeist friedlich. Die Polizei hat nun begonnen, den Forst für die Rodung zu räumen. Es ist ein alter Konflikt. Auf der einen Seite warten viele Gemeinden im Vogelsbergkreis auf eine Entlastung vom Verkehrslärm und eine bessere Anbindung der strukturschwachen Region durch diese A49. Die Gegner halten das Projekt für einen Planungsdinosaurier. Völlig unangemessen in einer Zeit, in der Energie- und Verkehrswende nicht länger aufgeschoben werden können und in der jeder zusätzliche Autobahnkilometer uns gefühlt meilenweit zurückwirft. Was ist also mit der Energie- und Verkehrswende? Was können ökologisch motivierte Proteste erreichen? Mit welchen Protestformen haben wir es zu tun? Und werden Natur- und Klimaschützer von der Politik inzwischen anders wahrgenommen? Zum auf die Bäume klettern. Anatomie eines Protestes, so haben wir unsere Sendung heute überschrieben. Es ist ein bisschen wie ein Katz-und-Maus-Spiel, was sich da zwischen Polizei und Protestbewegung abspielt. Eigentlich war der Beginn der Rodungen im Dannenröder Wald angekündigt worden. Aber um die Aktivisten zu überraschen, haben die Fellarbeiten dann im Herrenwald angefangen, am vergangenen Donnerstag schon. Am Wochenende gab es im Dannenröder Forst eine Demonstration mit rund 1500 Teilnehmern und heute dann Rodungen im Maulbacher Forst. Wie es heute im Wald aussieht, was die Aktivisten den Haarwestern entgegensetzen konnten und wie sich die Polizei verhalten hat, das fasst Klaus Bradella zusammen, der heute vor Ort war.
Mit Sägen, Holzerntefahrzeugen und anderem schweren Gerät haben Waldarbeiter heute im Maulbacher Forst ein weiteres Trassenstück für die geplante Autobahn freigeräumt. Von den insgesamt 85 Hektar Wald sollen hier knapp 4 Hektar fallen. Und das findet gerade bei den Menschen im 440 Einwohnerdorf Maulbach, einem Stadtteil von Homberg-Ohm, nur wenig gefallen.
Wir wurden eingekesselt im Wald und gerade dazu aufgefordert, bevor Gewalt angewendet wird, zu gehen. Ich bin mit meinen Söhnen hierher gekommen, weil die in dem Wald groß geworden sind. Wir gehen mit unseren Hunden spazieren. Wir machen alles eigentlich hier. Das ist unsere Heimat. Und das wird jetzt platt gemacht.
Wenn die A49 fertig ist, dann wird der Ort von drei Seiten durch Autobahnen umzingelt sein. Denn nur 1,5 Kilometer entfernt verläuft auch die A5. Was die Maulbacher heute besonders verärgerte, ist der große Polizeieinsatz mit über 1000 Beamten gegenüber einigen wenigen Dorfbewohnern und rund 50 Aktivisten.
Alter, das ist heftig. Das ist schon fast wie im Krieg, ne?
Dieses Polizeiaufgebot hier ist völlig unverhältnismäßig im Vergleich zu unserem kleinen Ort, zu dem bisschen Wald, zu den weniger Aktivisten, die da sitzen. Also hat man eigentlich keine Worte für.
Dass ich nicht verstehe, wie man mit 2000 Beamten halt vor Ort sein kann für zwei Hände voll Aktivisten, beziehungsweise mit Räumpanzer und Wasserwerfer, die ja schon bereitstehen, so eine Gewalt durchsetzen will.
Und dabei soll die Polizei auch nicht zimperlich vorgegangen sein. Das sagt zumindest Thorsten Müller. Er wohnt direkt am Waldrand.
Ich habe erlebt, dass ich mein eigenes Grundstück verlassen musste, dass ich meinen eigenen Garten nicht mehr betreten durfte, nicht mehr zu meinem Haus darf. Die Polizei meines Erachtens widerrechtlich auf meinem Grundstück ist, das Ganze umstellt hat, keiner mehr hier rein darf. Alles völlig widerrechtlich, meines Erachtens.
Auf einer Wiese hinter seinem Haus ist zudem noch ein Platz für die schweren Arbeitsmaschinen umzäunt worden. Große Leuchten sollen auch nachts verhindern, dass sie besetzt werden. Für die Polizei unterdessen ist heute am dritten Einsatztag alles nach Plan gelaufen. Zunächst wurden mehrere trommelnde Personen an einer Mahnwache weggetragen. Ein wenig herausfordernder war nur, als Spezialkräfte eine junge Aktivistin aus 10 Metern Höhe von einem Baum holten, sagt Polizeisprecher Jochen Wegmann.
Bislang hat die Polizei bei einem besetzten Baum die dortige Person vorsichtig geborgen, damit sie unbeschadet wieder auf den Boden kommt.
Seitdem wird im Wald ohne Gegenwehr gerodet. Behinderungen gab es allerdings am Morgen im Gewerbegebiet von Stadtallendorf. Dort hatten etwa 20 Aktivisten vorübergehend eine Straße blockiert. Und am Mittag war in Homberg-Ohm ein Kreisel von etwa 100 Autobahngegnern blockiert worden. Nach gut einer Stunde lösten sie die Blockade freiwillig auf. Unterdessen haben die Grünen erneut einen Stopp für den Bau neuer Autobahnen und Bundesstraßen gefordert. Alle Projekte, auch die A49, müssten auf Klimaziele und Wirtschaftlichkeit überprüft werden. Das sieht auch Reinhard Forst so. Seit 40 Jahren kämpft er in der Region gegen die A49. Für ihn gibt es eine viel bessere Lösung, die vor allem die Belastung der Bevölkerung in der ganzen Region minimiere.
Wenn man in Traisaa mit der Vierspurgebau aufhört, dort ist ja der Tunnel gebaut, kann man auf der plan festgestellten Trasse an Neustadt und Wiera vorbeiführen. Damit haben diese beiden Orte die beste Entlastung, die man sich überhaupt nur vorstellen kann. Und man bräuchte dann nur 1,5 Kilometer auf der Bundesstraße B454 zwischen Stadtallendorf und Traisaa hinbauen. Aber es ist wahnsinnig schwer, über so etwas ins Gespräch zu kommen.
Morgen soll weiter gerodet werden.
Viele Polizisten, wenig Aktivisten, viel Unmut aber bei denen, die den Ausbau der A49 verhindern wollen. Es gibt auch viele Unterstützer der Proteste gegen diesen Ausbau. Auch Carola Rakete ist dabei. Den Namen kennt man von der Sea-Watch, dort war sie Kapitänin. Aber Carola Rakete hat nicht nur ein Kapitänspatent, sondern ist Naturschutzökologin. Und als solche blickt sie über diese Waldstücke, um die es aktuell geht, hinaus. Um was geht es für Sie bei den Protesten?
Also es sollen ja verschiedene Wälder dafür gerodet werden. Zum einen ist natürlich bedenklich, dass wir uns mitten in der Klimakrise befinden. Rund um den Globus brennen die Wälder ab. In Kalifornien, in Australien, in Sibirien, auch im Amazonas brennt es ja gerade wieder. Noch schlimmer eigentlich als im letzten Jahr. Und hier in Deutschland wird so ein alter Mischwald dann abgeholzt für ja ein Verkehrsprojekt wirklich aus dem letzten Jahrhundert.
An anderer Stelle soll aufgeforstet werden, was im Dannenröder Wald gerodet wird. Das ist zwar sicher gut, neue Bäume zu pflanzen, aber einen über viele Jahrzehnte gewachsenen Wald kann das ja wahrscheinlich nicht ersetzen. Ist ein Wald mit altem Baumbestand zu ersetzen?
Nein, also wir haben ja Bäume in diesen Wäldern, die bis zu 250 Jahre alt sind. Das heißt, wenn ich heute natürlich einen neuen Baum pflanze, müsste ich jetzt dann bis 2270 warten, bis der das gleiche Alter hätte. Das kann man natürlich nicht vergleichen. Und am letzten Mittwoch war auch der UN-Biodiversitätsgipfel. Da hat Frau Merkel groß versprochen, dass sie sich in der Zukunft für mehr Naturschutz einsetzen möchte. Und da geht es natürlich eigentlich nicht, dass dann am nächsten Tag, am Donnerstag, eben der Herrenwald, ein naturgeschütztes Gebiet mit alten Bäumen gerodet wurde. Das scheint einem natürlich wie eine große Heuchelei, was da vor sich geht.
Wie sieht es denn eigentlich im Dannenröder Forst und den beiden kleineren Waldgebieten aktuell aus? In vielen Regionen hat der Wald in diesem dritten trockenen Sommer in Folge ja sehr gelitten. Die Fichten erkennt man fast überall schon von Weitem, weil es nur noch tote Gerippe sind. Wie hat sich die Trockenheit im Dannenröder Forst ausgewirkt, der ja als Vorzeigewald für nachhaltiges Forstwirtschaften gilt?
Ja, der Herrenwald und der Dannenröder Wald, die sehen als Mischwälder sehr, sehr gut aus. Da ist viel Feuchtigkeit gespeichert. Wir sind ja auch gleichzeitig ein Trinkwasserschutzgebiet für 500.000 Menschen. Auch das wäre natürlich von der Autobahn bedroht. Und das ist ökologisch eine ganz andere Sache als die ganzen Nadelwälder, häufig Monokulturen, die so extrem an dieser Dürre leiden. Das heißt, das sind Wälder, die wir eigentlich für die Zukunft erhalten müssen. Das sind die Wälder, genau die, die uns durch die Klimakrise helfen würden.
Jetzt haben wir das Problem, dass viele Menschen ja immer noch nach wie vor das Auto viel nutzen, viel unterwegs sind und sich zum Teil auch durch diese A49 dann Entlastung für ihre Region versprechen. Sie sagen, die Autobahn ist nicht mehr zeitgemäß. Aber nicht mehr zeitgemäß würde ja bedeuten, dass die Leute auch bereit sind, weniger Auto zu fahren. Wie sehen Sie das?
Also es gab ja vorhin schon einen Anwohner, der darüber erzählt hat, dass es ja auch alternative Vorschläge gibt. Und für mich sehe ich natürlich hier den Bundesverkehrswegeplan als das Hauptmittel, wirklich die Verkehrswende umzusetzen. Das heißt, statt die ganzen 8 Milliarden, die da im Moment ausgegeben werden, jedes Jahr in die Straßen zu stecken, müssten wir ganz, ganz massiv die Schiene ausbauen. Und die ist ja tatsächlich in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten eher rückgebaut worden. Auch direkt in dem Gebiet um Stadt Allendorf herum war es ja so, dass es dort früher mehr Schiene gab als jetzt. Und genau das müsste man jetzt mit massiven Investitionen in die Schiene verändern. Denn es ist ja immer so, dass man zuerst das Infrastruktursystem schafft und dann nutzen es die Leute. In der Stadt ist es natürlich so, baut man Fahrradstraßen aus, fahren die Leute Fahrrad. Und ich denke, auf dem Land ist es eben genauso. Wenn die Schiene da wäre, wenn der kostenlose öffentliche Nahverkehr da wäre, dann würden ihn die Leute eben auch nutzen. Aber es ist dann eben an der Sache der Politik des Staates, wirklich eine langfristige Planung zu machen, die sich eben mit der Zukunft, und unsere Zukunft ist die Klimakrise, ist der Artenverlust, die damit zusammenpasst.
Sie haben ja schon erwähnt, dass auch bei Frau Merkel angekommen ist, dass Biodiversität ein wichtiges Thema ist. Wie erklären Sie sich, dass jetzt bei diesem Projekt, das ja schon über Jahrzehnte geplant wurde, dass da nicht mehr über Alternativen nachgedacht wurde?
Also es ist natürlich so, dass die Planung schon seit 40 Jahren läuft und der Bundesverwaltungsgerichtshof in Leipzig hat ja gesagt, dass das Projekt gegen die EU-Wasserrahmenrichtlinie verstößt. Aber da eben die Planungsbescheide schon so alt sind, richtet man sich praktisch nicht nach den jetzt aktuellen Gesetzen. Würde man das heute beantragen, würde das nicht mehr durchkommen. Nicht? Und das ist darum, sagt ja der Bund, der BUND, sei es ein Planungsdinosaurier. Nicht? Ich denke, ganz generell sind wir in so einer dramatischen Lage. In der Corona-Krise hat die Bundesregierung ja auch sehr schnell reagieren können. Wir sind mit der Klimakrise, mit dem Artenverlust in einer ähnlich dramatischen Lage und da bräuchten wir im Prinzip ein sofortiges Moratorium für den Ausbau aller Infrastrukturprojekte und dann dementsprechend eine komplette Überarbeitung, eine Prüfung all dieser Projekte daraufhin, ob sie überhaupt mit dem Klimaziel von 1,5 Grad und der Biodiversitätsstrategie vereinbar sind. Denn, das darf man ja auch nicht vergessen, das Pariser Klimaabkommen hat die Bundesregierung ja auch unterschrieben. Und wenn wir weiter in Autobahnprojekte zum Beispiel investieren, dann können wir das Pariser Klimaziel nicht einhalten.
Planungsdinosaurier ist ein gutes Wort, denn das vermittelt einem, wie alt das Projekt ist. Aber Dinosaurier sind eben auch groß und stark und es ist schwer, gegen Größe und Stärke vorzugehen. Danke, Carola Rakete, Naturschutzökologin und Aktivistin. Mensch und Wald, das gehört irgendwie zusammen. Der Wald ist Sehnsuchtsort, Erholungsraum, Jagdgebiet. Und damit sind wir bei Josef Eichendorff, der Jägerabschied.
Wer hat dich, du schöner Wald, aufgebaut so hoch da droben? Wohl den Meister will ich loben, solang noch mein Stimm erschallt. Lebe wohl, du schöner Wald. Tief die Welt verworren schallt, oben einsam Rehe grasen, und wir ziehen fort und blasen, dass es tausendfach verhallt. Lebe wohl, du schöner Wald. Banner, der so kühle Wald, unter deinen grünen Wogen hast du treu uns auferzogen, frommer Sagen Aufenthalt. Lebe wohl, du schöner Wald. Was wir still gelobt im Wald, wollen's draußen ehrlich halten. Ewig bleiben treu die Alten. Deutsch Panier, das rauschend Wald. Lebe wohl, schirm dich Gott, du schöner Wald.
Zum Auf die Bäume klettern, Anatomie eines Protests, HR2 Kultur der Tag. Klaus Pradella war, wie wir gehört haben, heute wieder im Wald bei den Aktivisten, die die Rodungen im Dannenröder Wald und im Herrenwald verhindern wollen. Er hat sich aber auch die andere Seite angehört, denn bei den Menschen, die in der Region leben und die vom Autobahnanschluss profitieren könnten, sind viele für diesen Autobahnausbau. Und sie haben schon am letzten Septemberwochenende demonstriert.
Wir sind Bürgerinnen und Bürger dieser Region. Und als solche treten wir heute zusammen und fordern schlicht den Weiterbau der A49.
Stadt Allendorf, ganz in der Nähe der Stelle, wo in ein paar Jahren die A49 verlaufen soll. Knapp 300 Demonstranten applaudieren bei einer Kundgebung lautstark Dominik Runge, einem von 4 privaten Veranstaltern der innerhalb von nur wenigen Tagen organisierten Aktion.
Unsere Intention liegt ganz klar darin, der bisher stillen Mehrheit ein Gesicht zu geben. Sie liegt darin zu zeigen, wir sind hier, wir wollen sie. Wir sind die Mehrheit.
Seit rund 40 Jahren bereits fordern sie die Autobahn, weil die Menschen, ob in Stadt Allendorf, Neustadt oder auch in Homberg-Ohm, täglich unter dem starken Verkehr leiden.
Wir kommen aus Neustadt. Möbel verrutschen, wo der Hauptverkehr vorbeigeht. Gläser klirren im Schrank, die verrutschen. Es wird Zeit. Verkehr wird ja alles schlimmer.
Hätte man die erste Trasse genommen, da hinten hätte nicht ein Baum fallen brauchen. Die Trasse wäre da hinten runtergegangen. Bis kurz vor Kirjan, ohne einen einzigen Baum zu fällen. Ist natürlich schade, ist doch klar für jeden Baum. Aber nun ist es mal so, ne?
Ganz ähnlich geht es auch der Bevölkerung an der B3 hinter dem jetzigen Autobahnende bei Neuental.
Wir wohnen in Lischheit und jeden Tag, Tag und Nacht, ob Lkw-Nachtfahrverbot oder nicht, interessiert keinen Menschen. Es geht rund um die Uhr. Lärm, Krach, Gestank macht uns alles krank. Und wir wollen für unsere Kinder und für uns Ruhe haben.
Man kann nachts kein Fenster aufmachen, weil es so laut ist, tagsüber sowieso. Manchmal müssen wir 10 Minuten warten, bis wir endlich auf die Straße kommen, um selber an die Arbeit fahren zu können, weil es keine Lücke im Verkehr gibt.
Aber nicht nur wegen der immensen Belastungen ist der Autobahnweiterbau für sie alternativlos. Viele Bewohner erhoffen sich durch die A49 auch einen Aufschwung und kürzere Fahrzeiten.
Weil das eine bessere Verbindung ist.
Schnellerer Weg nach Kassel zum Beispiel. Verkehr hat nicht mehr so einen riesen Umweg.
Vor allen Dingen die Industrie profitiert davon, das ist doch wichtig. Wegen Arbeitsplätze. Die ist schon so lange geplant. Ich habe einen alten Atlas vor 20 oder 25 Jahren, da war sie ja schon eingezeichnet.
Ich will die A49 haben, weil das hier seit 40 Jahren gefordert wird. Und man muss ja mal in der Lage sein, hier Recht zu akzeptieren. Die Leute wollen die A49.
Auch viele junge Menschen in der Region befürworten daher die Autobahn. Das Gleichaltrige unterdessen den Wald besetzen, um die A49 zu verhindern, das können sie nicht verstehen.
Nee, das, was die da betreiben, ist Diebstahl, Sachbeschädigung. Ich will nicht wissen, wie der Wald aussehen wird, wenn die da abziehen müssen aus dem Wald, dass dafür Schäden hinterlassen werden, dass sie die Polizei auch mit in Gefahr bringen. Das ist eine ganz große Frechheit und eigentlich alles andere als Demokratie.
Der Wald wird ja wieder aufgeforstet und zwar die doppelte Fläche. Also wo ist das Problem? Dann kann doch hier eine Straße lang gebaut werden.
Das Schlimme ist, dass das die meisten noch nicht mal hier aus der Region sind, dass die Gott weiß woher kommen. Wenn, dann sollten sich die Leute aus der Region dafür stark machen, für den Dannenröder Wald und nicht Leute aus halb Europa.
Wo ist das Problem? Das fragt sich mancher Befürworter der A49. Stefan Paule ist CDU-Bürgermeister in Alsfeld, also ein Stückchen weg von der Ausbautrasse der A49. Und er hat im Januar schon eine Unterschriftenliste der Autobahnbefürworter entgegengenommen und dann nach Wiesbaden weitergeleitet. Schönen guten Abend, Herr Paule.
Einen schönen guten Abend.
Wir haben ja gerade schon ein bisschen gehört von den Belastungen durch den Verkehr, unter dem die Menschen in der Region leiden. Sie sind nah dran und trotzdem ein Stückchen weg. Wie ist die Situation aus Ihrer Sicht momentan?
Die Stadt Alsfeld ist mit einigen Stadtteilen an der Bundesstraße 62 durch Verkehr herrührend aus Industriebetrieben an der Kreisgrenze Vogelsberg, Marburg-Biedenkopf natürlich betroffen. Und gerade die Anwohner an den Bundesstraßen erwarten sich vom Bau der A49 die Entlastung, dass dieser Verkehr dann unmittelbar auf die Autobahn und nicht mehr durch die Ortskerne dann fahren würde. Es gab auch hier schon unmittelbar Demonstrationen der Anwohner. Die haben sich sozusagen spontan getroffen und gesagt, jawohl, wir sind für die A49. In diesem Zusammenhang wurden dann auch Unterschriften gesammelt und die habe ich auch entgegengenommen.
Die Autobahn, die wird natürlich auch Lärm und Abgase bringen. Wird sie dann einfach wieder andere Anwohner belasten?
Als Stadt Alsfeld haben wir da natürlich eine lange, lange Geschichte, weil wir mit zwei Autobahnausfahrten direkt an der A5 vom Freud und Leid einer direkten Autobahnzufahrt natürlich berichten können. Einerseits, wenn man sich auch die Parksituation für Schwerverkehr in den Nächten anschaut, Ruhezeiten, bedeutet das für anliegende Kommunen Belastung. Andererseits, ein Großteil unserer heutigen Wirtschaft und damit auch Arbeitsplätze bei uns im ländlichen Raum hängen von dieser Anbindung ab, gerade auch hier bei uns in Alsfeld. Deswegen ist es auch ein wichtiger Infrastrukturträger hier für uns. Ich bin deshalb auch persönlich ein Befürworter dieses Ausbaus.
Autobahnanschlüsse, gute Verkehrsanbindung, das sind Standortvorteile, klar. Geht das für die Menschen vor? Hat das einen größeren Stellenwert als der Naturschutz? Ist den Menschen der Wald egal?
Egal ist Wald den Menschen nicht. Wir leben ja hier gerade Vogelsberg, Marburg-Biedenkopf in einer auch sehr ländlich strukturierten Region, wo auch sehr stark im Einklang mit diesen natürlichen Ressourcen, die wir haben, hier gelebt wird. Ich will mal ein Beispiel nennen aus der Stadt Alsfeld, der mit dem Autobahnbau nichts zu tun hat. Wir haben einen 300 Hektar großen eigenen Stadtwald. Und wir haben uns über 5 Jahre in der Politik darüber unterhalten, wie machen wir das mit dem Ausbau erneuerbarer Energien, Stichwort Windkraft. Da gingen Spaltpilze quer durch die Bevölkerung und quer durch alle Parteien. Das wurde diskutiert, Abwägung Naturschutz, Abwägung Energiewende. Und am Ende gab es eine Entscheidung. Die Entscheidung hat gesagt, wir wollen bauen, aber nur in bestimmten Bereichen. Die wurde dann auch von allen mitgetragen. Und selbst die Bauchgrimmen hatten, haben das am Ende akzeptiert. Und das ist, was ich eigentlich in einem Rechtsstaat von allen erwarte. Wir diskutieren lange, wir diskutieren intensiv im Fall einer Autobahn bis jetzt bei der A49 über 40 Jahre. Wenn das am Ende ist, wenn alle demokratischen Wege der Beteiligung und auch der Rechtsweg ausgeschöpft sind, dann sind wir, glaube ich, alle als Demokraten verpflichtet, diese Ergebnisse auch anzuerkennen.
Das ist das eine. Auf der anderen Seite, Frau Rakete hat es ja eben erwähnt, haben sich natürlich die Voraussetzungen verändert. Und man würde das nach heutigen Maßstäben auch unter diesem großen Aspekt Klimaschutz und Verkehrswende wahrscheinlich so nicht mehr genehmigen. Wie sehen Sie das?
Das ist zunächst mal eine These, die, weil sie im Lateinunterricht hätte man gesagt, Irreales der Vergangenheit ist, nur dann überprüft werden könnte, wenn man jetzt Alternativtrassen oder diese Trasse einem aktuellen Genehmigungsverfahren unterziehen würde. Was dabei rauskäme, kann heute mit Bestimmtheit keiner sagen. Die Auflagen wären vielleicht andere, vielleicht auch mehr, vielleicht gäbe es Trassenänderungen. Aber auf der anderen Seite muss eine politische Mehrheit, und das sind zumindest, was bei uns im Vogelsberg betrifft, weit über 2/3 der Kreistagsabgeordneten, bei uns in Alsfeld weit über 2/3 der Stadtverordneten und auch eine große Mehrheit im Deutschen Bundestag, wenn sie sich für ein Projekt entscheidet, unter Einhaltung aller Gesetze und natürlich auch der Erwägung des Naturschutzes, die Möglichkeit haben, ein Infrastrukturprojekt durchzusetzen. Auch heute, auch unter vielleicht anderen rechtlichen Vorgaben, als das noch vor 40 Jahren der Fall war. Aber wenn mal Baurecht da ist, muss es auch gelten.
Was wurde denn getan, um den Umweltschutzauflagen Rechnung zu tragen? Was für Ausgleichsmaßnahmen wurden auf den Weg gebracht?
Das ist ein hochkomplexes und riesiges Thema. Ich will mal eins rausgreifen. Das ist eben die Aufforstung von Wald an anderer Stelle, für die insgesamt entlang der Trasse über 50 Hektar Wald, die gerodet werden müssen. Im Dannenröder Wald sind 27 bis 30 Hektar. Und es werden in der Summe deutlich mehr Hektar Wald aufgeforstet, als für die Autobahntrasse gerodet werden müssen. Das ist jetzt ein Beispiel, da gibt es noch zig andere. Flora, Fauna, Habitat, Nahrungssuchgebiete für bestimmte Vogelarten, Amphibienschutzbereiche und. Ich bin natürlich jetzt auch kein Umweltexperte im Autobahnbau, aber es ist ein ganz, ganz großer Strauß an verschiedenen Maßnahmen.
Stefan Paule, Bürgermeister in Alsfeld mit Einschätzungen zum Ausbau der A49. Danke Ihnen. Es ist ein beeindruckender Anblick, wenn ein alter Baum fällt. Dazu ein Geräusch, das man nicht vergisst. Und das hat immer ein bisschen was Trauriges, wenn so viel Leben dann am Boden liegt. Marie-Luise Kaschnitz hat ihre Empfindungen dazu in ein Gedicht gepackt. Holzschlag im Gründewald.
Aufwärts im Dobel, hinan, raschelndes Laub unterm Fuß, Rundholz zur Seite gehäuft, wie Salamander gefleckt. Ferne die Klänge der Axt, Rufe und warnender Schrei. Tiefer im Schatten der Schlucht wartet das Pferdegespann, schüttelt die Ketten am Kumt, wehrt sich mit stampfendem Tritt Fliegen vom schweißigen Fell. Dort im gelichteten Wald sind noch die Männer am Werk, fegen mit sausendem Hieb Äste und Zweige vom Stamm, führen gefährliche Last schlittend den Hohlweg hinab. Stämme, vor Tagen gefällt, schon ihrer Kronen beraubt, liegen am Hange verstreut. Still aus verblutendem Leib steiget des Holzes Geruch, Sonne und Hochsommerglut. Eine noch hebt sich zum Licht, wiegt seine Krone im Blau, silbern vom Moos überhängt, mächtig dem Adlerhorst gleich. Siehe, sie treiben den Keil, trennen die Wurzel vom Stamm. Eile dich, wende den Schritt, niemals vergisst du den Tag, da dir vor Augen erschwankt. Niemals verhallt dir im Ohr, wie er die Lüfte durchfegt, stürzend mit stöhnendem Schrei.
Holzschlag im Gründewald. Wir gehen mal ein bisschen weg von der A49. Ein weiteres großes Protestfeld ist der Braunkohleabbau. Der Tagebau hinterlässt tote Landschaften, die völlig unwirklich wirken, so lebensfeindlich wie auf dem Mond. Und während beim Autobahnbau noch viele Menschen für den Bau solcher Verkehrsanbindungen sind, finden sich bei der Kohle inzwischen kaum noch Befürworter. Garzweiler 2 verschlingt trotzdem weiter Land. Und da verschwindet nicht nur Wald, da verschwinden ganze Ortschaften. Erst im August gab es dort große Proteste. Unser Reporter Thomas Wenkert war mit den Aktivisten früh unterwegs.
6.15 Uhr. Klimaaktivisten dringen in den Braunkohletagebau Garzweiler 2 ein. Ein Förderband wird besetzt und auch ein Bagger. Die Polizei löst nach mehreren Stunden die Blockade auf. Es wird deutlich, der Kampf der Klimabewegung für einen schnelleren Ausstieg aus der Kohle konzentriert sich immer mehr auf den Tagebau Garzweiler 2 bei Erkelenz. Und der Ton wird rauer. David Dresen aus Kuckum, einer der 5 Orte, die derzeit für Garzweiler 2 umgesiedelt werden, kritisiert vor allem die Rolle der Polizei bei den Protesten gegen die Braunkohle.
Dann erwarte ich von einer Polizei, dass sie hier steht und sagt, Grundrechte, das finden wir wichtig, das schützen wir. Aber was immer wieder passiert, ist, dass Staat und Polizei hier stehen und sagen, wir schützen in erster Linie Rechte des Konzerns. Und das muss aufhören. Es muss aufhören, weil es ungerecht ist. Es muss aufhören, weil es Lebensgrundlagen im globalen Süden vernichtet. Und es muss aufhören, weil es keine Perspektive mehr hat. Weder wirtschaftlich, noch ökologisch, noch energiewirtschaftlich.
Erstmals nimmt Luisa Neubauer von der Bewegung Fridays for Future an Protesten für den Erhalt der Dörfer im Rheinischen Revier teil. Die 24-jährige Klimaschutzaktivistin fordert einen Ausstieg aus der Kohle bis 2030, also 8 Jahre früher als von der Bundesregierung beschlossen. Nur so könne Deutschland die Pariser Klimaziele erreichen.
Wenn man sich anguckt, wie hier die Menschen zusammenkommen, wie die Menschen hier Widerstand leisten und wie sie sich weigern, eben die Verhältnisse zu akzeptieren, dann ist das Gegenteil von frustrierend, dann ist das extrem hoffnungsvoll. Ich habe riesengroßen Respekt für jeder und jedem Einzelnen, der hier so einen existenziellen Kampf kämpft. Das ist genau, wo der Wandel herkommen muss, von den Menschen, die sich zusammentun und Widerstand leisten.
War bisher der Hambacher Forst das Symbol des Widerstandes gegen die Braunkohle, gewinnen die bedrohten Dörfer immer stärker an Bedeutung innerhalb der Klimabewegung. Dirk Jansen vom Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland, BUND, übte harsche Kritik an NRW-Ministerpräsident Armin Laschet. Die neue Leitentscheidung für die Tagebaue im Rheinischen Revier müsse den Erhalt der Dörfer beinhalten.
Laschet hat ja immer diese Gleichung aufgemacht, wer den Wald retten will, muss die Dörfer preisgeben. Das ist absoluter Nonsens. Klimaschutzpolitisch dürfen wir in den Tagebauen Garzweiler und Hambach zusammen nur noch 280 Millionen Tonnen fördern an Braunkohle. RWE will allein in Garzweiler 670 Millionen Tonnen fördern. Das passt einfach nicht zusammen. Das muss endlich mal auch Armin Laschet einsehen. Und es kann nicht eingehen, dass weiterhin so massiv in die Grundrechte der Tagebaubetroffenen eingegriffen wird, zugunsten einer Kohle, die man heute nicht mehr braucht.
Gegen den Braunkohletagebau in Garzweiler 2. HR2 Kultur der Tag. Zum Auf die Bäume klettern. Anatomie eines Protestes. Mit Protesten und Protestbewegungen setzt sich Dr. Simon Theune an der Humboldt-Universität Berlin wissenschaftlich auseinander. Guten Tag, Herr Dr. Theune.
Hallo.
Baumhäuser bauen und im Wald kampieren, um Baumfällungen zu verhindern, das ist eine Protestform, die es schon lange gibt. Auch beim Flughafenausbau zum Beispiel in den 80er Jahren gab es Hütten im Frankfurter Stadtwald. Welche neuen Protestformen haben sich denn über die Jahre herausgebildet? Wir sind ja schließlich im Internetzeitalter.
Ja, das ist tatsächlich die wesentliche Entwicklung, dass viele Protestformen in den Online-Raum übertragen worden sind. Also von Hashtag-Aktionen über die Blockade von einzelnen Seiten oder einzelnen Akteuren im Internet bis hin zum Sammeln von Unterschriften. Also da hat sich in die Richtung sehr viel verändert, aber trotzdem sind solche Formen wie eben Plätze zu besetzen, Wälder zu besetzen sich solchen Entwicklungen in den Weg zu stellen, sind natürlich geblieben und das sind auch wichtige Anlässe, um Aufmerksamkeit zu bekommen und um jenseits des Internets auch deutlich zu machen, dass man bereit ist, auch sich mit seinem Körper einzusetzen für die Sache, die einem wichtig ist.
Aber ist das dann dieser körperliche Einsatz zurückgegangen, wenn man so einfach im Internet mit einer Unterschrift gemütlich im Sessel sitzend das auch erledigen kann?
Nee, er ist nicht zurückgegangen, er ist auch nicht überflüssig geworden, weil zum einen für die Öffentlichkeit darüber dargestellt wird, dass man wirklich involviert ist, dass es einem wichtig ist. Aber es ist natürlich auch für Protestbewegungen selber, für die Menschen, die daran beteiligt sind, wichtig, dass sie eine Möglichkeit haben, sich einzubringen und das eben nicht nur abends am Computer machen können, sondern eben mit vollem Körpereinsatz. Ich würde eher sagen, dass das Protestrepertoire, also die Möglichkeiten zu protestieren, erweitert worden sind durch Internetform, durch Onlineform. Also das spricht dann vielleicht auch Leute an, die eben nicht die Energie und die Zeit haben, sich in einem Wald an einen Baum zu ketten oder auf einen Baum zu klettern und den zu besetzen und trotzdem solche Proteste unterstützen können.
Mhm. Was überwiegt da, Kreativität oder Aggressivität?
Ich glaube nicht, dass das ein Gegensatz ist. Proteste oder die Organisatoren von Protest haben immer gezeigt, dass sie kreativ mit Herausforderungen umgehen können. Das sieht man jetzt ja auch gerade unter Corona-Bedingungen, werden neue Formen des Protestes gefunden und es gibt Formen des Umgangs mit den Einschränkungen, die jetzt gerade vorherrschen. Und das hat erstmal noch nicht so viel mit Aggressivität zu tun, sondern Aggressivität entwickelt sich häufig aus Konfrontationen heraus, ob das jetzt Konfrontationen mit Andersdenkenden sind oder Konfrontationen mit der Polizei. Aber da gibt es jetzt erstmal sozusagen keinen direkten Nexus.
Mhm. Welchen Einfluss haben denn Unterstützer, die einigermaßen prominent sind? Wir haben ja Carola Rakete vorhin in der Sendung gehabt. Die hat nicht nur einen bekannten Namen, sondern als Naturschutzökologin auch Sachkompetenz.
Ja, es gibt ganz unterschiedliche Rollen in sozialen Bewegungen und wenn es einen Namen gibt, der bekannt ist, dann ist das natürlich hilfreich, um Aufmerksamkeit zu ziehen auf so einen Protest wie jetzt im Dannenröder Wald. Aber natürlich gibt es andere Leute, die in Protestbewegungen auch wichtige Aufgaben erfüllen, die Proteste organisieren, die Strategien entwickeln, die vielleicht nicht so sichtbar sind. Und es gibt auch in Deutschland allgemein eher eine große Skepsis gegenüber der Herausbildung von Führungspositionen. Und eigentlich die Leute, die selbst in den Mittelpunkt gestellt werden, die fühlen sich damit auch nicht unbedingt wohl. Aber es gibt eben Personen, die charismatische Figuren sind, die eignen sich eher dafür, zu Führungspersonen stilisiert zu werden. Aber das passiert eher von außen, also durch Medienberichterstattung, als das in Protestbewegungen so ist, dass man jemandem hinterherläuft.
Aber man braucht schon jemanden, der das Ganze organisiert und irgendwie in die Hand nimmt.
Genau, das ist immer der Fall, aber das sind selten Einzelpersonen, sondern das sind immer Zusammenhänge von einem besonders aktiven Kreis. Und generell kann man sagen, es gibt sagen, auch in den Phasen, wo Proteste an der Oberfläche nicht so sichtbar sind, gibt es sehr aktive Kreise, die eben dafür sorgen, dass das Thema am Leben bleibt und die eben die Proteste auch organisieren, die dann Sympathisanten mobilisieren und denen die Gelegenheit geben, auch ihren Protest zum Ausdruck zu bringen. Das sind dann, können dann eben sehr viele sein. Das hat man jetzt bei den Klimaprotesten gesehen. Da kann es sogar gelingen, über 1 Million Leute auf die Straße zu bringen. Aber die Menschen, die dann dahinter stehen, die das organisieren, das ist ein sehr kleiner Teil am Ende.
Wir haben im Beitrag gehört, dass die Anwohner zum Teil beklagen, dass da viele Protestler von außerhalb kommen, die gar nicht betroffen sind von den Auswirkungen in der Region. Gibt es sowas wie einen Protesttourismus, dass Menschen quasi von Ort zu Ort ziehen, um sich verschiedenen Protesten anzuschließen?
Es gibt ein langes und kompliziertes Verhältnis von den Leuten vor Ort und Protestierenden von außen. Also gerade bei Infrastrukturprotesten ist das so, dass das häufig, obwohl es sehr unterschiedliche Auffassungen über Politik und wie Kritik geäußert werden soll, gibt, dass es da eine große Harmonie gab oder ein Zusammenspiel von Leuten von außerhalb und von der lokalen Bevölkerung, ob das jetzt in Frankfurt an der Startbahn West ist oder ob das im Hambacher Wald gewesen ist. Also da ist es eher so, dass von außen kommende Leute unterstützt worden sind von der lokalen Bevölkerung, weil sie eben die Zeit mitbringen und die Energie mitbringen, um das Thema dauerhaft auf der Tagesordnung zu halten und um auch ein Stachel zu sein im Fleisch der Infrastrukturprojekte, die da geplant gewesen sind. Und insofern kann man nicht einfach so sagen, es gibt den Protesttourismus und die Leute machen das in ihrer Freizeit sozusagen, sondern das sind Leute, die überzeugt davon sind, dass sie da am richtigen Ort sind. Und natürlich sind nicht immer alle Menschen, die da vor Ort wohnen, auch der gleichen Meinung. Aber das ist bei Protesten generell so, dass man unterschiedliche Auffassungen dazu hat.
Tarek Al-Wazir, der hessische Verkehrsminister, ist erklärtermaßen gegen den Ausbau der A49, aber es handelt sich ja um eine Bundesautobahn und da ist auch der Bund zuständig und alle rechtlichen Mittel sind ausgeschöpft. Deshalb sagt er, gehört es in so einem Fall zur Demokratie, dass man sich so einer Entscheidung dann eben auch beugt. Auch der Bürgermeister hat das eben so gesehen. Ist das auch das Demokratieverständnis in den Protestmilieus?
Also ich würde sagen, da gibt es einen Widerspruch zwischen einem repräsentativen Demokratieverständnis und einem partizipativen oder einem breiteren Demokratieverständnis, das davon ausgeht, dass auch Entscheidungen, die einmal parlamentarisch, demokratisch getroffen worden sind, dass die auch von der Zeit überholt werden können, dass man Entscheidungen auch revidieren kann. Also die Diskussion gab es ja vor allen Dingen bei Stuttgart 21, da wo sich abgezeichnet hat, das Projekt wird so teuer, dass wir das eigentlich gar nicht mehr stemmen können. Und auch wenn das durch alle möglichen demokratischen Kanäle gegangen ist, müssen wir uns darüber unterhalten, ob man nicht so eine demokratisch getroffene Entscheidung auch wieder rückgängig machen kann. Jetzt in Dannenröder Forst geht es ja vor allen Dingen darum, dass die Leute sagen, die Betroffenheit ist eine andere und die Interessen, die bei der Entscheidung eingeflossen sind, um diese Autobahn zu bauen, da sind bestimmte andere Interessen nicht berücksichtigt worden, zum Beispiel die Interessen von zukünftigen Generationen oder die Interessen von Menschen, die in anderen Teilen der Welt wohnen, die eben auch in Mitleidenschaft gezogen werden durch das Festhalten an der automobilen oder an der fossilen automobilen Fortbewegung. Und das sind sozusagen die verschiedenen Interessen, die da abgewogen werden müssen und die da oder in Konflikt geraten an dem Punkt.
Vielen Dank für die Einschätzung, Dr. Simon Theune, Protestforscher an der Humboldt-Universität in Berlin. Der Deutsche und der Wald, wir sind ja auch so eine Nation von begeisterten Wanderern. Eine ganze Industrie kümmert sich nur darum, Leute für ihre ausgedehnten Spaziergänge auszurüsten mit Schuhwerk, Rucksäcken, Outdoor-Bekleidung. Erich Fried, was ist uns Deutschen der Wald?
Ein ewig grünender Vorwand zur Definition von Geräuschen, als Rauschen oder als Stille, zum Hören des Schweigens, sowie zur geselligen Freude an seiner zwanglos befreienden Einsamkeit. Eine Deckung für Hochgefühle, die anderwärts nicht mehr gedeckt sind, und für Vertiefung in äußerste Innerlichkeit, für stillen, so vor sich Hingang, im Sinne der Suche nach Nichts und des Forttragens aller Funde, womöglich samt ihren Wurzeln. Ein Anlass, sich gelassen, verlassen zu fühlen und vor lauter Bäumen die Bäume nicht mehr zu sehen, Markierungen anzubringen und gegen wildernde Hunde Todeswarnungen, die sie nicht lesen können. Eine Gelegenheit, Weg und Holzweg in ihm zu bahnen, ihn kurz und klein zu schlagen, dies als Schicksalsschlag zu empfinden und jeden Baum von Fall zu bejahen, ihn äußerlich zu vernichten und innerlich neu zu errichten.
Protest wirkt. Politiker wollen wiedergewählt werden und deshalb reagieren sie auch auf Bewegungen, auf Bürgerinitiativen, auf Demonstranten. Je mehr sich versammeln, desto größer wird der Druck, klar. Und da gibt es gerade in der letzten Zeit viele Beispiele. Merkel hat sich erst kürzlich wieder mit Greta Thunberg und Luisa Neubauer von Fridays for Future getroffen. Ricardo Mastrocola über die Macht der Klimaschützer.
Wir sind hier!
Fridays for Future treibt seit rund 2 Jahren die Politik an. Im Januar 2019 bei einer Demo in Berlin wird Wirtschaftsminister Peter Altmaier von der Bühne gepfiffen. Eigentlich wollte er sprechen.
Herr Minister Altmaier, gehen Sie zurück in Ihr Büro und erledigen Sie die Sachen, die zu tun sind.
Altmaier geht von der Bühne. Im Mai 2019 sind Europawahlen. Die Grünen in Deutschland, aber auch in anderen europäischen Ländern verzeichnen enorme Stimmengewinne.
Das sind nicht nur Stimmen für uns Grüne, das sind Stimmen für den Klimaschutz.
Ist das schon der Greta-Effekt? Die Bundesregierung sieht sich jedenfalls unter Druck und beschließt im Sommer 2019 das sogenannte Klimapaket.
Sie haben uns sicherlich zur Beschleunigung getrieben.
Aber was die Bundesregierung anbietet, reicht den Klimaaktivisten nicht. Die Ziele zu zögerlich, sagen sie. Nach einer Corona-Zwangspause in diesem Jahr haben Fridays for Future Ende September also wieder mit ihren Demos auf der Straße begonnen. Was sie bisher erreicht haben, dass Klimaschutz ganz oben steht auf der To-Do-Liste in Berlin, auch in Brüssel oder in Bayern.
Wir brauchen in der Verkehrspolitik ein klares Bekenntnis mehr pro Bahn. Wir brauchen drittens neue Motoren bei der Automobilität und wir müssen auch CO2 aus der Atmosphäre nehmen.
Selbst Markus Söder klingt wie bekehrt. Am Ende ist es die Einsicht, dass der Klimaschutz für große Teile der Wählerschaft wichtig geworden ist. Zum Beispiel durch Fridays for Future. Auch die Proteste im Hambacher Forst haben vermutlich dazu beigetragen. Der Energiekonzern RWE wollte das Recht durchsetzen, den Wald zu roden, um weitere Kohlevorkommen zu fördern. Die Proteste und die bundesweite Aufmerksamkeit haben schließlich dazu geführt, dass die Bundesregierung im Januar 2020 beschlossen hat, der Hambacher Forst bleibt erhalten. Einer der Aktivisten äußert sich kurz danach im Januar.
Ich habe für mich immer gesagt, ich werde hier so lang sein, wie dieser Waldschutz braucht. Und wenn für mich klar ist, dass der Wald bleibt, dann würde ich mir auch andere Orte suchen, die vielleicht dringlicher Leute brauchen, die sich engagieren.
Zum Beispiel der Dannenröder Forst. Werden die Aktivisten hier auch Erfolg haben? Die Ampel für den Weiterbau der A49 steht hier erstmal auf Grün. Selbst die Grünen in der hessischen Landesregierung wehren sich nicht und sagen, der Bund habe beschlossen und der Bau sei nicht mehr zu stoppen. Viele Menschen sehen das anders, zum Beispiel die, die sich zusammengeschlossen haben im Bündnis Wald statt Asphalt, das wiederum unterstützt wird von Fridays for Future oder Robin Wood oder auch von Extinction Rebellion. Es geht ihnen eben nicht nur um den Dannenröder Forst, sagt eine der Aktivistinnen, die dort gerade protestieren. Sie nennt sich Luca.
Natürlich haben wir alle das Ziel, dass diese Autobahn nicht gebaut wird und dass dieser Wald nicht gefällt wird. Aber für viele Menschen stehen da größere Ziele dahinter. Weil letztendlich geht es sehr vielen insgesamt um eine Veränderung des Systems. Denn diese Autobahn, die A49, steht für eine total ungerechte neoliberale Wirtschaftsweise. Damit steht sie auch für unseren hohen Konsum und unsere Wegwerfgesellschaft. Und sie steht für eine massive Umweltzerstörung und Ignoranz so unserer Zukunftsgrundlage.
Welche Wirkung dieser Protest am Dannenröder Forst noch entfalten wird und wie viel Einfluss er haben könnte auf nächste politische Entscheidungen, ist noch nicht ausgemacht. Klar ist nur, diesmal steht nicht die Bundesregierung unter Druck, sondern die hessische Landesregierung und dort vor allem die Grünen.
Wald statt Asphalt, das ist mehr als ein Autobahnprotest. In Deutschland gibt es mehr als 11 Millionen Hektar Wald. Hessen ist besonders waldreich. In unserem Bundesland sind etwas über 42% der Fläche bewaldet. Das ist schön, aber dem Wald geht es nach 3 trockenen Sommern nicht besonders gut. Jeder kann das beim Waldspaziergang sehen. Viele Bäume sind krank oder schon abgestorben. Da muss viel aufgeforstet werden. Und in so einer Zeit soll gesunder Baumbestand für eine Autobahn gefällt werden? Schwierige Angelegenheit. Darüber spreche ich mit Professor Dr. Martin Lanzendorf vom Institut für Humangeographie an der Goethe-Uni Frankfurt. Guten Tag, Herr Professor Lanzendorf.
Hallo, Frau Renke.
Herr Lanzendorf, das Argument kommt ja immer wieder, eine Autobahn mitten durch den Wald zu bauen, das sei aus heutiger Sicht völlig unsinnig. Ist das so unsinnig?
Also ich glaube, es kommt gar nicht so sehr darauf an, wo genau die Autobahn jetzt langläuft. Also ich glaube, wir müssen uns überlegen, ob Autobahnausbau in unserer Zeit noch zeitgemäß ist. Und da würde ich auch sagen, das ist sehr unsinnig. Also wenn wir ein globales Ziel haben, wenn wir sagen, wir wollen eine Verkehrswende, wir wollen weniger Autoverkehr, weniger Automobilität haben. Warum um Gottes Willen bauen wir denn dann weiter Autobahnen? Bloß weil wir das schon immer so getan haben. Aber wenn das so ist, dann ist das doch gerade der Grund, warum wir so viel Autoverkehr haben. Also da scheint mir irgendwie nicht konsequent genug zu sein.
Aber der Verkehr ist ja auch da, egal ob die Autobahn da ist oder nicht. Die Anwohner beschweren sich ja auch über das hohe Verkehrsaufkommen und erwarten sich jetzt Entlastung von der Autobahn.
Ja, der Autoverkehr wird sogar noch mehr werden, wenn wir Straßen bauen. Also das ist ja ein systemischer Zusammenhang. Wir haben ein Verkehrssystem, das besteht aus verschiedenen Komponenten. Und wenn wir eins davon attraktiver machen und Straßenbau ist, dass wir das Straßenverkehrssystem wesentlich attraktiver machen, dann heißt das nicht nur, dass Anwohner an anderen Orten möglicherweise entlastet werden, was, glaube ich, gar nicht so klar ist, ob das wirklich passieren wird, sondern das heißt vielmehr, dass neuer Verkehr entsteht, neuer Straßenverkehr. Und das ist etwas, das wissen wir seit Jahrzehnten jetzt sehr genau. Wir wissen, dass mit jedem Kilometer Autostraße, die neu gebaut wird, auch mehr Autoverkehr entsteht. Und das heißt, dass wir also eine Verkehrsentwicklung haben, befördern, die heißt, wir wollen mehr Autoverkehr haben.
Aber funktioniert das umgekehrt, dass wenn es unattraktiv ist, eigentlich das Auto zu benutzen, weil man lange Umwege fahren muss oder so, dass dann Menschen weniger Auto fahren?
Ja, also ganz so einfach ist es natürlich nicht. Wir gewöhnen uns immer an die Dinge, die wir da haben. Und dann reagieren wir aber in der Summe doch sehr flexibel darauf, was sich so bietet. Und es gibt natürlich eine Alternative. Wir können alternative Verkehrsmittel anbieten. Wir können die attraktiver machen. Aber es geht auch nicht nur um die Frage, benutzen wir den Zug oder fahren wir Auto oder fahren wir mit dem Bus oder mit dem Fahrrad, sondern es geht auch darum, welche Strecken legen wir denn überhaupt zurück. Also Straßenverkehr bedeutet auch einfach, oder Autobahnbau bedeutet, dass wir immer weitere Strecken zurücklegen, weil wir da in hoher Geschwindigkeit, Sie kennen ja die Diskussion, dass es in Deutschland manchmal ein Geschwindigkeitslimit gibt, aber natürlich ist eine Autobahn sowieso immer viel, viel schneller als eine Bundesstraße oder eine Landesstraße oder gar eine Stadtstraße. Das bedeutet, wir können große Distanzen zurücklegen. Und dann passiert nämlich das, was man so nicht mehr ganz so einfach verstehen kann, die Raumstrukturen ändern sich. Das heißt, wir haben neue Gebiete, die attraktiv werden für die Ansiedlung von Einzelhandel, die möglicherweise weiter weg sind, aber das ist dann halt, da gibt es das günstige Angebot. Wir kennen das aus den 70er Jahren, wo die ganzen Einzelhandelsläden in den kleinen Dörfern oder in kleineren Ortschaften verschwunden sind. Und das bedeutet natürlich auch, wir können immer weiter nach draußen ziehen, weil die Pendelzeit, die ist nämlich nicht beliebig verlängerbar. Da fahren wir, wenn wir länger als eine Stunde am Tag pendeln, dann ist das ein Problem. Aber wenn wir weiter als eine bestimmte Distanz fahren, ist das dann kein Problem, wenn wir das schnell tun können. Und das ist das Verkehrswachstum, das wir seit Jahrzehnten beobachten können.
Und welchen Einfluss hat da Corona? Jetzt reden ja alle davon, dass wir weniger pendeln müssen, mehr von zu Hause aus arbeiten können und dass dann auch das Umland wieder attraktiver würde als Wohnraum. Eine Entlastung für die Städte, wie schätzen Sie das ein?
Ich sehe das alles sehr skeptisch. Also man kann dahin ja nicht so sagen, dann arbeitet man 2 Tage im Homeoffice und fährt dafür seltener ins Büro rein. Das stimmt ja erstmal nur für einen Teil der Arbeitenden. Dann ist Arbeitsverkehr, Berufsverkehr ist nur ein Teil des gesamten Verkehrs, 20% nur vielleicht über den Daumen gesagt, mal grob. Aber vor allen Dingen ist es so, dass Studien, die wir kennen keine Studien, die nachweisen, dass sowas Verkehr wirklich reduziert. Das mag jetzt so vielleicht aus individueller Sicht, wo ich sage, ja, ich bleibe doch jetzt 2 Tage zu Hause und es passiert doch nichts anderes. Aber in mittelfristiger, langfristiger Sicht gibt es dann diese berühmten Veränderungen. Da wird nämlich der Wohnstandort weit, weit weg viel, viel attraktiver. Also wir haben da indirekte Effekte, die können wir gar nicht so ganz schnell überschauen. Und Leute, die versucht haben, das zu analysieren, in Kalifornien hat man das vor 20 Jahren schon mal sehr genau versucht, weil es damals auch diese Euphorie gab, wir machen lokale Teleworking Center, also wo wir irgendwie in den suburbanen Gemeinden uns Büros ansiedeln. Von da aus machen wir so eine Art Homeoffice oder fast Homeoffice. Man hat da festgestellt, dass das unterm Strich keinen Verkehr eingespart hat.
Nun wünschen sich die Menschen, und die wohnen ja auch schon vor Ort, die wohnen schon ein Stück weiter draußen, eben nicht in den Ballungsgebieten, die wünschen sich eine bessere Verkehrsanbindung. Wäre das denn, wenn wir jetzt bei der A49 mal genauer hinschauen, da möglich, eine verbesserte Verkehrsanbindung zu schaffen und den Wald stehen zu lassen?
Ich weiß nicht, ob wir wirklich es machen können, dass wir allen Menschen, die eine verbesserte Verkehrsanbindung wollen, eine Autoverkehrsanbindung, dass wir das auch garantieren können.
Es muss ja nicht das Auto sein.
Ja, guter Punkt. Also es kann auch das Auto sein, das vielleicht geteilt ist, also dass man vielleicht nicht alleine fahrend den Autoverkehr nutzt. Also da würde ich sagen, darüber können wir sicherlich nachdenken. Wir haben in Hessen eigentlich ein sehr, sehr attraktives öffentliches Verkehrssystem, das also gerade für mittel- und längere Distanzen sehr interessant ist. Und im Nahbereich können wir uns darüber Gedanken machen, ob das mit dem Fahrrad geht, ob es vielleicht alternative, kleinere Angebotsformen gibt des öffentlichen Verkehrs, was so taxiartig ist, was so flexibel ist, dass man halt auch nachts und auch in peripheren Räumen da noch Ziele erreicht. Da gibt es jede Menge Versuche. Ich würde das für ein Ziel halten, was wesentlich attraktiver ist und was dann auch vereinbar ist mit klimapolitischen Zielen, was dieser Ausbau des Autoverkehrs oder der Straßeninfrastruktur auf gar keinen Fall ist.
Aber die Bundesregierung hat in den letzten Jahrzehnten ganz deutlich dem Auto immer den Vorrang gegeben bei allen verkehrspolitischen Belangen. Deutschland ist Autoland. Bahngleise wurden ja großflächig stillgelegt oder gleich ganz rausgerissen. Fahrradfahrer leben auch immer noch sehr gefährlich. Gut ausgebaute Radwege sind eine Seltenheit. Tut sich denn da was? Also mehr als ein paar Pop-up-Radwege. Gibt es ein Umdenken?
Also ich glaube, in den großen Städten gibt es auf jeden Fall ein Umdenken. Da würde ich auf jeden Fall sagen, da verändert sich viel in unseren Köpfen und die Klimabewegung hat da auch vieles bewegt. Aber wir dürfen nicht irgendwie davon ausgehen, dass das, was wir immer getan haben, dass wir das weiter tun sollten im Sinne von Straßen bauen oder etwas Ähnliches. Dann ist das, was wir hören zur Vermeidung des Klimawandels und zur Einhaltung von irgendwelchen klimapolitischen Zielen, wirklich reine Rhetorik. Wenn wir weiterhin sagen, in dem Politikfeld Umwelt, da wollen wir das Klimaziel erreichen und im Politikfeld Verkehr, da geht es vor allen Dingen darum, dass wir möglichst viele Verkehrsangebote schaffen, egal was es ist, Straße, Schiene, alles. Und so würde ich momentan die Bundesverkehrspolitik auch beschreiben. Und wir sehen da vor allen Dingen industriepolitische Ziele, auch banale Dinge, wie wir wollen die Bauindustrie fördern. Das sind Investitionsprogramme, die da gefahren werden. Und das größte Investitionsprogramm, das wir kennen, ist der Bundesverkehrswegeplan, wo also Jahr für Jahr Riesengeldsummen, Milliarden um Milliarden investiert werden, um neue Straßen und neue Schienen zu bauen. Da müssen wir ganz klar auch irgendein Kriterium finden. Das heißt, passt das dann mit unseren klimapolitischen Zielen verträglich? Und mein Gefühl wäre so, aus einer Pi-mal-Daumen-Perspektive würde ich sagen, jeder Straßenbau, der da neu kommt, jede Attraktivierung des Autobahnsystems ist da ein Problem und das sollten wir möglichst vermeiden und wir sollten alles Geld, das wir dort investieren, in öffentlichen Verkehr setzen, auch in die Fahrradsysteme, in die städtischen Verkehrssysteme, um da wirklich eine Verkehrswende hinzukriegen.
Vielen Dank, Professor Dr. Martin Lanzendorf vom Institut für Humangeographie an der Goethe-Uni in Frankfurt. Das war der Tag in HR2 Kultur, heute zum Thema Zum auf die Bäume klettern, Anatomie eines Protests. Mein Name ist Doris Renk, die Sendung gibt es auch als Podcast in der ARD Mediathek. Und zur endgültigen Vertiefung des Themas geht es jetzt noch kurz auf die Kreisautobahn mit Stenkelfeld.
Jawohl! Stolze 113 Millionen Mark hat sich die Gemeinde Stenkelfeld das neue Autobahnteilstück zwischen Höcklage und Schöppenwessel kosten lassen. Hier an einer Notrufsäule bei Kilometer 3 stehe ich mit zahlreichen Gemeindevertretern und Herbert Nölken-Böckhoff, dem Leiter des hiesigen Straßenverkehrsamtes. Herr Nölken-Böckhoff, was macht nun dieses Projekt so kostspielig?
Ja, nun! Es handelt sich um eine 4 Kilometer lange, 8-spurige Piste mit Überbreite an der gesamten Strecke Kiesbett und Fangzäune. Der Belag ist aus kaltgepresstem australischem Muschelkalkgranulat mit einer Abschlussdecke aus Tartansplit, wie wir es bisher nur aus dem Formel-1-Rennsport kennen. Mhm. Durch Aufschüttung konnten wir 5% Gefälle rausholen.
Oha.
Mit einer unterirdischen Heizspirale aus 16.000 Kilometern Silberdraht wird die Fahrbahn im Winter getaut und getrocknet. Also, da kann man mal auf den Pinsel treten. Siehste?
Schon vor diesem Projekt klaffte aber doch im Gemeindehaushalt eine Deckungslücke von 200 Millionen Mark. Dazu kommt jetzt diese gewaltige Investition. Wie passt das zusammen?
Nun, wir orientieren uns am Beispiel zahlreicher anderer Kommunen. Mhm. Eine derartige Verkehrsanbindung bezahlt sich schon kurzfristig von selbst und sichert langfristig Wachstum und Wohlstand für unsere Gemeinde.
Ein Optimismus, der sich hier in allen Gesichtern widerspiegelt.
Ja, mit Recht. Hier ist Tempo 30 und unsere neue Radarfalle in Form einer Notrufsäule wird von den Autofahrern erwartungsgemäß gut übersehen.